SWR Kultur. Jazz.
Jazzmusiker spielen gern und wenn sie nicht spielen, dann reden sie über Spielen. Anekdoten gehören zum Jazz wie Triolen. Geschichten über den Jazz sind aber auch eine Geschichte des Jazz und aus der hören wir heute in Anekdotenform. Zum ersten von insgesamt 3 Teilen, dazu begrüßt sie Henry Altmann. Worum geht's in Jazz-Anekdoten? Klar, um die Musik, um die Musiker, aber auch um die Verhältnisse, unter denen Jazz stattfand und findet. Jazz-Witze persiflieren ja oft die Realität, Anekdoten aber zeigen den individuellen Charakter von Protagonisten. Die Sängerin und Pianistin Hazel Scott, eben gehört, die ist virtuos, witzig, gewohnt im Vorderhaus der Aufmerksamkeit zu stehen. In Glasgow sieht sie 1951 von ihrem Hotelzimmer aus eine winkende Menschenmenge. Hazel schickt ihre Dressmaid hinaus. Die ruft, sie kommt gleich, sie kommt gleich. Die Menge johlt begeistert. Als Hazel auf den Balkon tritt, da entdeckt sie aber, dass die Menschen tatsächlich der Kronprinzessin Elisabeth zujubeln, die im Stock über ihr logiert, Hazel aber einlädt, ein Konzert in Bagdad zu geben. Während dieser Tournee werden sie und ihr Mann Adam Clayton Powell Jr. mit vorgehaltener Waffe aus dem Wagen gezogen. Der US-Kongressabgeordnete befürchtet das Schlimmste. Indes, die Soldaten wollen nur ein Autogramm von Hazel Scott. Meistens aber läuft es ja andersrum. Ein Mix aus Meisterschaft, Manie und diskriminierender Missachtung hat Miles Davis auch zu einem Meister der ätzenden Sottisen werden lassen. Ende der 1980er Jahre beauftragt das Smithsonian Institute Lee Konitz, die legendären Birth of the Cool Aufnahmen auf die Bühne zu bringen. Der Saxophonist war Ende der 1940er Jahre bei den Sessions dabei, hat aber keine Ahnung, wo die Noten davon abgeblieben sind. Er ruft den damaligen Leader Miles Davis an, der aber lässt Konitz abblitzen. Mühevoll hören sich also die Arrangeure ihre eigenen Werke von den alten Aufnahmen herunter. Danach ruft Konitz stolz Miles wieder an.
Kannst du dich daran erinnern, wie ich dich nach den Arrangements der Cool-Aufnahme gefragt habe? Wir haben sie jetzt transkribiert und wiederhergestellt.
Miles antwortet:
Du hättest mich danach fragen sollen. Die liegen alle in meinem Keller.
Rebirth of the Cool von 1992, neun Einspielungen der Originalaufnahmen von 1948-49. Trotz seines Streiches gegenüber Lee Konitz ist Miles Davis an den Neuaufnahmen nicht uninteressiert, stirbt aber, bevor diese umgesetzt werden können. Kurz vor seinem Tod im September 1991 ist der Trompeter beim damaligen US-Präsidenten George Bush eingeladen. Dessen Frau Barbara hat keinen Schimmer vom Jazz und fragt Miles:
Was haben Sie im Leben gemacht, Mr. Davis?
Ich habe mehrmals die Musik dieses Jahrhunderts revolutioniert. Und was haben Sie getan, Madam?
Immerhin fragt die First Lady. Bei einer Party zum 70. Geburtstag von Duke Ellington begrüßt Präsident Nixon 1969 überschwänglich den Sänger Cab Calloway.
Es ist so toll, Sie hier zu haben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Pat und ich lieben einfach Ihre Musik, Mr. Ellington.
Was Ellington nicht daran hindert, der First Lady anschließend ein Ständchen zu spielen, Pat.
1969 spielt Duke Ellington auf seiner Geburtstagsparty für die Gastgeberin Patricia Pat Nixon. Ob Weißes Haus, ob Ballsaal oder Jazzkeller, Horte der Anekdote sind Orte, an dem Jazz und Publikum sich begegnen, Kunstanspruch und Unterhaltungsbedürfnis aufeinandertreffen. Als die Sorte Finnegan Band irgendwo in Kansas spielt, da nölt ein Besucher: »Wann spielt ihr was, wozu wir tanzen können?« Der Posaunist Sonny Russo fragt zurück: »Und wann tanzt ihr was, wozu wir spielen können?« Die Woody Herman Band ist für einen Abend im Regency Hyatt in Atlanta gebucht. Als sie dort ankommen, stellt Herman fest, dass sie nicht etwa ein Konzert, sondern auf einer Hochzeit spielen, also Tanz statt Tonkunst. Er ruft seinen Agenten an. Der beschwört ihn: »Ich hab die Gage schon, bitte, bitte spiel.« Herman beginnt also tatsächlich mit Tanzmusik, spürt aber bald ein Ziehen am Hosenbein. Eine Frau schaut zu ihm hoch.
»Spiel den Alley Cat.«
»Das kenne ich nicht.«
Ein paar Minuten später zerrt dieselbe Dame erneut an Hermans Hosenbein.
»Ich sagte, spiel den Alley Cat.«
»Hören Sie, ich habe gelogen, als ich sagte, wir kennen das Stück nicht. Wir kennen es, aber wir spielen es nicht.«
»Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?«
»Nein, aber ich weiß, wer ich bin.«
Eine typische Situation im Unterhaltungsjazz. Legendär werden aber auch die Aufeinandertreffen, sprich Auseinandersetzungen, die der Bassist Charles Mingus mit seinem Publikum hat. Der Pianist Horace Parlan, der von 1957 bis 1959 bei Mingus spielt, erinnert sich.
We were playing once at the Village Vanguard. We had a long-term engagement there. We could never start a set because there would be so much noise.
Wir spielten einmal im Village Vanguard, aber wir konnten nie ein Set beginnen, weil es dort so laut war. Die Leute quatschten und quatschten und quatschten. Also brachte Mingus einmal nicht nur seinen Bass mit zur Arbeit, sondern auch ein Schachspiel, einen Plattenspieler und ein Set Spielkarten. Wir fingen also an zu spielen und die Leute redeten wie üblich. Also legte er seinen Bass ab und baute das Schachbrett auf. So begannen wir also ein Schachspiel auf der Bühne, während Elvin hinter seinem Schlagzeug saß und Zeitung las. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis die Leute realisierten, wofür sie eigentlich bezahlt hatten.
This just went on for about 10 minutes, until the audience finally realized what they were paying for.
Thank you.
Charles Mingus, Jelly Roll. Wenn der Bassist sich missachtet fühlt, dann kann's schon mal laut oder gewalttätig werden. Wenn sie dumm angemacht oder bedrängt werden, dann rächen sich aber auch andere Musiker gerne mal an ignoranten Besuchern. In einem Country Club in Oklahoma City wird Bud Freeman gefragt, ob es denn stimme, dass seine Band, wie angekündigt, die großartigste Jazzband der Welt sei. Klar sind wir das, antwortet der Saxophonist.
Dann müssen Sie Benny Goodman sein.
Ja, das bin ich.
Aber ich dachte, Sie wären tot.
Ja, das bin ich.
Tatsächlich hat Bud Freeman Ende der 1920er Jahre sogar bei Benny Goodman gespielt. After a While, eine Aufnahme der Benny Goodmans Boys aus dem Jahr 1929. In dieser Frühphase ist der Jazz oft ein wildes Geschäft. Fate Marable etwa spielt damals viel auf Mississippi-Schaufelraddampfern. Der berühmt-berüchtigte Bandleader hat eine besondere Form der Kündigung an Bord gebracht. Kommt ein Musiker zu spät vom Landgang, steckt in seinem Sitz eine der Feuerrettungsäxte des Dampfers, während die Band den Song »There'll be some changes made« spielt.
Thank you.
Posaunist Kid Ory berichtete von einer Aufnahmesession, genauer gesagt von dieser eben gehörten Aufnahme von Someday Sweetheart 1923 in Chicago. Sue Robertson wollte eine Melodie damals nicht so spielen, wie sie Jelly Roll Morton notiert hatte. Der Pianist habe wortlos eine große Pistole aus der Tasche gezogen und diese auf das Klavier gelegt, worauf Robertson die Melodie höchst exakt wiedergegeben habe. Eine Aufnahme wiederum, die es so fast nicht gegeben hätte, ist diese hier, I Remember You von Red Norvo aus dem Jahr 1952.
Thank you.
I Remember You, das Red Nervo Trio 1952. Ein Jahr davor hat der Vibraphonist in einem kleinen, dunklen Club in New Jersey einen Bassisten gehört, der ihm gefällt, Red Mitchell. Kurz darauf ruft er ihn an. Red, hier ist Red Nervo. Kannst du einen Gig in Chicago spielen? Klar. Nervo nimmt Red im Wagen nach Chicago mit, wo sie das dritte Bandmitglied, den Gitarristen Mandel Lowe, treffen würden. Nach einigen Stunden hält er, um etwas essen zu gehen, und weckt seinen eingeschlafenen Mitfahrer. Hey, Mitchell. Mitchell? Wieso Mitchell? Ich heiße Red Kelly. Kann passieren, wenn sich zwei rothaarige Bassisten ein Appartement und einen Spitznamen teilen. Nervo spielt danach mit beiden, aber schließlich macht Mitchell das Rennen. Kelly hingegen wird berühmt, und das ist unsere letzte Jazz-Anekdote für heute, durch einen Hund. Auf einer Party wohlhabender Kunstliebhaber stößt der angetrunkene Bassist auf der Suche nach einer Toilette ein Tintenfass um und versaut damit einen weißen Teppich. Seine unbeholfenen Versuche, das Malheur zu kaschieren, vergrößern den Schaden nur, er flüchtet. Am nächsten Tag aber kehrt Kelly reumütig zurück, um anzubieten, den Teppich auf seine Kosten reinigen zu lassen. Das Hausmädchen bittet ihn, sich zu setzen, um die Dame des Hauses zu rufen. Kelly lässt sich in einen Sessel fallen, hört unter sich ein Quieken und stellt entsetzt fest, dass er auf dem Schoßhündchen der Gastgeberin sitzt und diesem das Genick gebrochen hat. Er versteckt den Körper unter dem Deckel eines Flügels und macht sich eilends davon. 30 Jahre lang wird diese Geschichte weitererzählt, variiert und ausgeschmückt, erscheint sogar in Magazinen und Büchern. Tatsächlich aber hat Kelly nur wiedergegeben, was der Posaunist Mike Hobie irgendwo mal gehört und ihm dann erzählt hat. Die Verbindung Kelly-Hund ist aber über die Jahre so fest geworden, dass der Bassist irgendwann resigniert und die Rolle annimmt. Als er dann Jahrzehnte später Hobie in Seattle wieder trifft, da fordert der ihn sogar auf, ihm die Geschichte zu erzählen. Weitere Geschichten erzählen aus und über den Jazz kann ich Ihnen nächsten Samstag um 18.20 Uhr hier in SWR Kultur, im zweiten Teil nämlich von Jazz in Anekdoten. Für heute danke ich fürs Zuhören und wünsche einen guten Abend. Am Mikrofon war Henry Altmann. Musik